Wunderschönen guten Morgen allen miteinander. An eurem guten Morgen, an eurem Lächeln im Gesicht habe ich schon gesehen. Wenn ihr das Stöckchen dort seht, dann gehen die Mundwinkel nach oben. Werden wir sehen, was es heute erwartet. Ich freue mich darauf, wir werden heute wieder von Philippus, dem Diakon, hören. Wir haben ja schon die letzten Predigten vom Herwig und vom Helmut schon über ihn gehört. Wir werden heute wieder etwas Wunderbares hören, wie Gott groß handelt, eben durch den Philippus. Und man kann nur sagen, Freude über Freude und Gnade über Gnade. Wir werden heute noch ein Wunder hören in der Vollkommenheit, wie Gott sie tut. Und bevor wir mit dem heutigen Text anfangen, möchte ich für uns beten. Bitten wir miteinander. Ja, wunderbarer König und Herr und Heiland Jesus Christus, wir jubeln dir zu aus ganzem Herzen, dass wir uns heute hier vor dir versammeln dürfen. Wir freuen uns so, dass du mitten unter uns bist, Herr, dass wir heute von dir reden dürfen, von dir hören dürfen, Herr. Wir danken dir dafür, dass du so wunderbar gewirkt hast und dass wir das heute lesen dürfen in der Apostelgeschichte, Herr. Und wir danken dir auch dafür, dass du heute noch wunderbar wirkst. Und wir wollen nun alles auf dich ausrichten, Herr, unsere Herzen, unsere Gedanken. Wir wollen auf dich lauschen, Herr, bitte verköstige uns und labe uns mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Weisheit, mit deiner Gnade und mit deiner Liebe, Herr. Und mach uns ruhig und ganz aufmerksam auf dich. Amen. Es geht heute um den Kämmerer in Äthiopien. Die Geschichte habt ihr sicherlich schon gehört. Ich lese jetzt mal den Bibeltext. Wir finden das in der Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf einem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich an den Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber in der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Das von sich selber oder von jemanden anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in den Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. So viel zum heutigen Text. Ich sagte schon, man kann ja manchmal verwechseln den Philippus, den Apostel, mit dem Diakon, aber wir reden hier nicht von dem Apostel, sondern eben von dem Diakon. Und wir wissen ja, dass der eben auch als Merkmal eben hatte, dass er voll Weisheit sein sollte, einen guten Ruf und voll der Gnade und des Glaubens. Und Philippus hat ja schon bei einigen Male jetzt bewiesen, wie sehr Gott mit ihm ist. Und man kann sagen, wir erleben hier dieses Wachstum in Gnade. Also Philippus wird von Gott wirklich herausgerufen und wird besonders eingesetzt. Und in dem Falle also der Engel des Herrn spricht zu Philippus und sagt zu ihm, steh auf und geh. Ein uns wirklich gut bekannter Satz, haben wir schon oft gehört. Und der sagt weiter, auf die Straße, die nach Jerusalem, nach Gaza hinabführt und öde ist. Und was macht natürlich der Philippus, wenn Gott zu ihm spricht? Er folgt augenblicklich. Ja? Und er stand auf und ging hin. Und tatsächlich, er traf dann dort auf diesem staubigen Weg diesen, hier steht Kämmerer oder auch ein Mächtiger am Hofe der Königin von Äthiopien, eben Schatzmeister. Den hat er dort getroffen. Und der war auf dem Rückweg von Jerusalem in seine Heimat. Aber er kam dorthin, um anzubeten. Ja, also das war ein gläubiger Mann. Nicht? Der ist von Äthiopien dahin und hat dort eben nicht nur, dass er angebetet hat, sondern hat auch eine Schriftrolle von Jesaja kaufen können. Und das war damals auch eben schon keine günstige Angelegenheit. Das war eine sehr teure Angelegenheit. Das heißt, er hat also noch obendrein Geld in die Hand genommen, hat das gekauft, konnte auch Hebräisch lesen. Ja? Also das war wirklich ein Mann des Glaubens. Und eine Frage zwischendurch. Wisst ihr eigentlich, wie in Äthiopien das mit der Kirche, mit dem Glauben beschaffen ist, so ungefähr, was man dort glaubt und wie groß die Anteile sind? Weiß das jemand von euch? Ja, jetzt, heute. Nicht? Weiß niemand so genau. Ich bin auch ganz erstaunt gewesen. Ja? In Äthiopien leben heute noch fast 70% Christen. Ja? Es ist nur 22% Islam. Es sind auch 22% Protestanten und sehr viele Orthodoxe. Ja? Also man kann eigentlich wirklich sagen, was wir hier lesen, ist schon, wohl auch damals schon, hat in Äthiopien war, also der mosaische Glaube war schon wirklich sehr, ja, dominierend und bis heute hat sich das gehalten. Also Äthiopien ist eigentlich, kann man sagen, ein sehr christliches Land. Also wäre mal eine Reise wert, oder? Gut. Also noch einmal, jetzt eben sagt der Geist noch zum Philippus, er spricht wieder zu ihm, geh hin und halte dich zu dem Wagen. Und Philippus macht das auch und hört nun, was der Kämmerer sagt. Und das aus der Schriftrolle von Jesaja liest. Und er fragt ihn, verstehst du, was du da liest? Und der sagt, ja, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und dann bat er ihn eben, an seinen Wagen zu kommen, um das zu erklären. Ja, es ist eine gute Frage. Ja, weil wir überlegen uns, der Kämmerer zu dem Zeitpunkt hatte ja nur das Alte Testament und auch da wahrscheinlich alles. Ja, also er kannte vielleicht nicht die ganze Schrift und er kannte natürlich gar nicht das Neue Testament, das gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und er wusste auch wohl noch nichts von Jesus Christus. Ja, das heißt, er hat tatsächlich, wenn er in Jesaja liest, nicht gewusst, um wen oder um was es da geht. Er hat noch nichts gewusst, dass sich die große Prophezeiung des Retters inzwischen schon tatsächlich erfüllt hat. Und zwar das vor relativ sehr kurzer Zeit. Und jetzt eben liest er ihm die Stelle vor. Und das lese ich jetzt noch einmal. Ich lese es jetzt aber diesmal nicht in der Übersetzung, wie es hier steht, sondern ich lese das jetzt aus dem Alten Testament direkt, was Jesaja geschrieben hat. Wir können das nachlesen. Der Originaltext ist in Jesaja 53, 8. Ja? Ich finde nämlich, dass es dort etwas leichter verständlich steht. Ja? Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das ist infolge von Drangsal, also die Marter, ja, und dem Gericht eben der Pontius Pilatus, wurde er weggenommen, er wurde getötet. Ja. Ja, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? In der Apostelgeschichte steht, wer will aber sein Geschlecht aufzählen? Nicht? Ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Denn nachdem er ja keine Kinder hat, Jesus Christus, also wie soll man den Leuten denn erklären, ja, dass wer sein Geschlecht ist, wer zu ihm gehört, nicht? Wer von ihm abstammt. Nicht? Da wir ja nicht leibliche Kinder sind, sondern geistige Kinder Gottes. Insofern war das schon mal schwierig. Und ja, er ist wegen der Übertretung meines Volkes hinweggenommen worden, weil er die Strafe des Volkes getragen hat. Also das schreibt er. Und jetzt fragt der Kämmerer den Philippus: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet da? Da von sich selber oder von jemandem anderen? Und Philippus nutzte diese Frage dazu, um gleich anzufangen mit diesem Schriftwort und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Also nicht irgendeine gute Botschaft, das heißt ja Evangelium, sondern genau das von Jesus Christus. Der Kämmerer war nicht in der Lage, diese Schrift zu verstehen. Und er brauchte den Philippus, dass er ihm das erklärt. Jetzt können wir uns doch mal die Frage stellen, wie ist denn das jetzt heute, wo wir die ganze Bibel haben? Ja? Ist es jetzt so, wenn jemand einfach eine Bibel hat, das lebendige Wort Gottes, und er schlägt sie auf, ja, dann ist er mit Verständnis beschenkt und kann sagen, wunderbar, ich verstehe, was ich da lese. Oder ist es vielleicht ähnlich wie mit dem Kämmerer? Ja? Und ich habe mir gedacht, so als Beispiel möchte ich mal einen Taucher nehmen, einer, der schnorchelt. Ja? Also besser gesagt, ein Schnorchler, kein Taucher, weil der hat ja Prestoflaschen. Ja? Wenn der sich ins Meer begibt, der taucht ab, was ist, ja, wenn er ein bisschen tiefer kommt, ja, es verschwinden alle Farben. Ja, er sieht nur noch die Konturen, er sieht nur noch alles in irgendwie so braunen, grauen, bläulich-grünlichen Farbtönen. Ja. Er kann nicht sagen, das ist gelb, das ist rot, das ist blau oder was grün. Ja. Es ist weg. Und auch wenn er versucht, er kann die Konturen erkennen und das war's. Und so ist es eben auch, wenn jemand in der Bibel liest und nicht den Geist Gottes hat. Er kann das wohl irgendwo, ja, er kann das wohl zum Teil verstehen und erkennt was raus, kann sich was rauspicken, kann Konturen erkennen, ja, aber er ist nicht in der Lage, tatsächlich zu verstehen, wie dieses Wort in ihm lebendig ist und diese Wahrheit, die von Gott geht, nach der wir, die in uns Leben erschafft, leben in dieser Wahrheit. Das ist nicht der Fall. Und was auch noch der Fall ist, ein Schnorchler hält sich immer nur ganz kurz unter Wasser auf. Ja, er schafft es nur eine gewisse Zeit. Er muss dann wieder rauf an die frische Luft durchatmen und in seine Welt zurück, aus der er kommt, nicht? Wo er normal sehen kann, normal atmen kann. Also sprich, das Weltliche. Nicht? Dort fühlt er sich wohl, dort ist er zu Hause in der Welt. Nicht? Aber in dem Wort Gottes, das bleibt für ihn nur schemenhaft. Und das können wir ja nachlesen, also es gibt mehrere, viele Bibelstellen, aber vielleicht ist uns die in Korinther ganz geläufig, im ersten Korintherbrief, nicht? Also der Mensch kann nicht annehmen, was des Geistes Gottes ist, der natürliche Mensch kann nicht annehmen, was des Geistes Gottes ist. Nicht? Also das heißt, es bleibt ihm tatsächlich ein Buch mit 7 Siegeln. Und jetzt fragen wir weiter, wie schaut es mit uns Christen aus? Ja, wenn jemand jetzt von uns Christen jetzt die Bibel zur Hand nimmt, kann der aufschlagen irgendwo und sofort sagen, ja klar, natürlich, ich erkenne das und ich sehe sofort, was hat Jesus für mich getan? Und kann er das Evangelium sofort aus der Bibel heraus lesen? Ich sage mal, diejenigen, die wir hier sitzen und die schon reichlich gelehrt worden sind, so wie der Philippus den Kämmerer gelehrt hat, wir haben schon eine sehr gute Erklärung der Schrift bekommen und können anhand dieser Lehre und Belehrung tatsächlich die Bibel auch für uns auslegen und verstehen. Ja, wir sind in einer Kultur, wir leben hier in einer christlichen Gemeindekultur, wo uns das Verständnis der Schriften eröffnet wird. Aber die große, sage ich mal, die große Menge, die normal in die großen Kirchen und Gemeinschaften gehen, jetzt sage ich auch nicht alle, aber in sehr vielen, haben eine andere Kultur, bekommen eine andere Prägung. Und wenn diese Prägung nicht von der guten, gesunden, heilen, kostbaren Lehre geprägt ist, ja, wenn dann einfach Dinge so weit weggelassen werden, so viel ausgespart werden, dann geht es denen eigentlich ähnlich wie dem Taucher. Sie können auch nur zu einem gewissen Grade eintauchen in das heilige Wort Gottes. Sie können es nur bis zu einem gewissen Grade, die Dinge, die ihnen mal erklärt worden sind, können sie verstehen. Aber allein, wenn du schon hörst, es gibt keine 6-Tage-Schöpfung. Das ist alles ein Blödsinn. Wir haben die Evolution. Ab dem Moment wird dem Gläubigen von Anfang an gesagt, die Bibel lügt ja schon auf der ersten Seite. Die erzählt uns ja schon Märchen auf der ersten Seite. Wenn es dort schon so anfängt, wer weiß, wie die Märchenerzählerei weitergeht. Ja? Es ist ein Mythenbuch, ja, und ein Märchenbuch und ein bisschen ein Geschichtsbuch und ein bisschen ein Philosophiebuch. Ja? Und mit diesem Blick, ja, wird die Taucherbrille auch so trübe, dass auch der nicht mehr in der Lage ist, wirklich das Evangelium aus der Bibel herauszulesen. Nicht? Und deswegen gilt auch für uns, ja, so wie der Philippus zu dem Kämmerer gesprochen hat, wenn wir jemanden sehen, der in der Bibel liest oder irgendwo ein Traktat liest, im Neuen Testament liest, was auch immer, und wir haben den Drang und die Zeit und die Liebe und alles das, dann ist doch die schönste Frage, die wir diesem Bruder oder dieser Schwester stellen können: Verstehst du auch, was du da liest? Und dann anhand des Wortes das Evangelium auslegen. Gut, gehen wir noch schnell weiter. Und jetzt kamen sie also die Straße entlang und kamen in ein Wasser. Und was passiert? Ja, der Kämmerer sagt gleich einmal: Siehe, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Ja. Auch interessant in dem Falle nicht eben die Taufe des Johannes des Täufers, wo es eigentlich eher darum gegangen ist, als Symbol sich die Sünden abzuwaschen vom Körper. Ja, das war so das Symbol dafür, ich wasche mich rein vom Staub der Sünde. Nicht? Sondern in dem Falle war das natürlich die Taufe von Jesus Christus, und das ist wesentlich mehr. Das heißt nämlich, der sündhafte Mensch stirbt. Ja? Er macht seinen letzten Atemzug im alten Leben, ist begraben unter Wasser mit Jesus Christus und steht wieder auf, ja, und nimmt einen neuen Atemzug wie ein Baby, was frisch aus dem Mutterbauch kommt und das erste Mal atmet, vielleicht auch schreit, ja, vor Lust und vor Freude. Das können wir euch machen, wenn wir Christen sind. Ja, ich möchte hier kurz anfügen, etwas, was etwas verwirrend ist, weil ihr liest in der Bibel mit und hier gibt es tatsächlich 2 verschiedene Varianten. In etlichen Bibeln fehlt der Vers 37. Bei wem fehlt er? Okay, macht nichts, ich sag's euch, dann brauchen wir nicht so viel. Ja, hast du es gefunden? Ja, ich sag nicht, fehlt, ne? Ja. Der Punkt ist folgend: Das haben wir immer wieder in der Bibel, das müssen wir auch wissen, weil uns manche daran festnageln und sagen: Naja, ihr mit eurer Bibel, die ist ja immer wieder umgeschrieben worden, da gibt es ja verschiedene Fassungen und dies und jenes. Und tatsächlich, der Vers 37 fehlt deswegen, weil nämlich viele sagen, dieser Vers ist erst später dazu geschrieben worden. Ja. Und deswegen ist er in etlichen Bibeln nicht drin. Ja? Und es gibt, wenn wir mal genau schauen, es gibt viele Stellen in der Bibel oder etliche Stellen. Ja? Also ich glaube, von der Länge insgesamt eines mittleren Briefes, ja, so von der Färbig, weißt du es vielleicht ganz genau, ja? Wo das so ist, wo tatsächlich in manchen Bibeln mehr steht als in anderen. Der Grund ist, oder sagen wir, der Streitpunkt ist folgender. Einige sagen, okay, eure Bibel ist, da gibt es verschiedene Fassungen und die widersprechen sich und wer immer. Ja? Wenn man sich das nur genau anschaut, ja, ich lese euch jetzt mal vor, was in dem Vers 37 steht. Ja, also die spätere Überlieferung. Hast du es gefunden?
Ja, bei mir steht es nur ausgelassen als Ergänzung,
ja? Drunter in der Fußnote. Genau. Ja? Ja, richtig. Ist drin. Ich lese euch mal vor, was da steht. Ja? Hier steht: Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen, also die Taufe. Ja? Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dieser Vers ist eben halt in der ersten ursprünglichen Fassung nicht dabei. Und allein wenn man das jetzt schon sieht, wenn man das jetzt anguckt, sich diesen Vers anschaut, den 37er, dann merkt man doch, ja, dass dieser Vers im Grunde genommen nur eine Art von ganz deutlicher Zusammenfassung ist, um was es geht. Ja? Also wirklich, ja, ich glaube an Jesus, er ist Gottes Sohn. Das heißt, diese Texte, die erst später dazugekommen sind, die widersprechen sich nie in den anderen Bereichen. Also man kann, ob man die oder die Bibel hat, ja, in der ursprünglichen Fassung war dieser Text nicht notwendig, weil man davon ausgehen kann, dass er sofort gesagt hat, ah ja, ich will mich taufen lassen, was hindert es mich, ich glaube. Ja. Das heißt, man braucht den Text nicht unbedingt fürs Verständnis. Nicht? Aber irgendjemand hat sich dann wohl mal später gedacht, wobei später heißt ja auch nur 100, 200 Jahre oder so, ja, hat sich dann wohl gedacht, na, ich füge das noch zusätzlich dazu, damit das deutlicher und klarer wird, dass er tatsächlich an Jesus Christus glaubt. Nicht? Nur, dass ihr mal wisst, wenn euch das mal auffällt, dass manchmal in verschiedenen Bibelübersetzungen Verse fehlen, dann hat das was mit der Zeit zu tun. Okay, jetzt stiegen sie beide ins Wasser hinab und er ließ sich taufen. Und als sie hinauf wieder herausstiegen, da entrückte der Geist den Herrn des Philippus, also ein deutliches Wunder, ja, das kennen wir von Henoch, eine Entrückung. Und, aber wie geht es jetzt mit dem Kämmerer weiter? Ja, der Kämmerer war nun alleine in seinem Wagen und der Philippus, sein Lehrer, war weg und er war frisch getauft. Nicht? Und wie, was sagt uns jetzt unser Text über seine Seele, über sein Gemüt? Ja? Er ist fröhlich. Er ist wirklich fröhlich. Und so ist es auch für uns ein Beispiel, ein Maßstab. Ja? Auch wir haben nicht immer einen Lehrer bei uns. Auch wir haben nicht immer die Bibel bei uns. Auch wir haben die Taufe etwas schon, die etwas weiter zurückliegt. Ja? Aber dieses fröhlich sein können im Herrn Jesus Christus ist etwas, eine Gabe Gottes durch seinen Geist gestiftet, die wir immer wieder, ja, durch unsere Gedanken, die wir an Jesus haben, durch seine Taten, durch seine Liebe, durch sein Wort, immer wieder in uns lebendig werden lassen können. Gott schenkt uns immer wieder diese Fröhlichkeit, auch wenn wir trotzdem immer wieder mal auch diese Wüstenwanderungen haben, ja, so wie die Israelis, die oder eben auch jetzt wie er, der hier auf der öden Straße nach Gaza hinuntergegangen ist. Also es gibt auch diese Phasen, aber die Freude ist für uns Christen etwas Charakteristisches. Aber Philippus, noch ein kurzer Schlusssatz, ja, fand sich in Aschot wieder und zog umher und predigte in den Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Auch hier ist wieder wunderbar. Ja, der Philippus hat gerade eben eine Bekehrung, eine Taufe hinter sich. Er wird hinweggenommen, ja, und ist sofort schon in der nächsten Stadt und predigt wieder das Evangelium. Und was sehen wir hier? Der Philippus, seine Taten, sein Wort, sein Wollen und sein Denken ist eines mit dem Ruf des Geistes Gottes. Und was sehen wir auch noch daran, wo er so eins mit Gott ist, in all seinen Dingen, in all seinem, wie er augenblicklich reagiert, augenblicklich tut, ja, er wächst in der Gnade. Und das können wir wunderbar in Johannes Kapitel 1, Vers 16 lesen. Ich habe es mir irgendwo auf. Kann es jemand vorlesen? Hat es jemand? Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Hier geht es also wirklich um eine überbordende Fülle. Ja? Und es ist nicht so, dass man einmal eine Portion Gnade bekommt, ein gewisses Verständnis, eine gewisse Art von Herausforderung, ja? Sondern es wird mehr, es steigert sich. Ja? Und hier bei Philippus sehen wir eben, wie sich das da gesteigert hat. Ich möchte euch noch dazu sagen, vielleicht, wir wissen es ja eh, dass die Apostelgeschichte kein reines Lehrbuch ist, dass wir sagen können, okay, alles, was da steht, ist jetzt eins zu eins auf uns abmünzbar, weil es ist ja noch die Zeit nach Jesus Christus, die Zeit, die apostolische Zeit, wo noch besonders starke Wunder geschehen sind, wo noch besonders besondere Dinge überhaupt passiert sind. Aber wenn man genau schaut, dann fallen einem trotzdem überall dort Dinge auf in der Apostelgeschichte, wo man sagen kann, ja, da wie die da gehandelt und reagiert haben, das ist uns trotzdem eine Lehre, trotzdem ein Beispiel. Und Gott wird uns auch etwas schenken, wenn vielleicht nicht genau gleich, ja, also, dass wir entrückt werden, dass wenn nur im Kollektiv, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Aber so der Einzelne, glaube ich, wird das relativ das selten erleben, dass er plötzlich auf einmal hier weg ist und zu Hause wieder erscheint. Ja. Okay, ich bin mit meiner Predigt eigentlich soweit jetzt am Ende, aber ich habe noch drei Bilder vorbereitet und in diesen drei Bildern habe ich versucht einmal so das, was ich denke, was man als Lehre da mitnehmen kann, uns mal in aller Kürze und Deutlichkeit und hoffentlich auch mit ein bisschen Humor für uns darzustellen. Können wir das Bild Nummer 1 sehen? Ist es vom Licht her gut, also müssen wir abdunkeln, da kann man alles gut sehen. Ja. Ja, also Wenn man sich den Bibeltext nochmal anschaut, ja, da steht ja ganz am Anfang, da spricht der Engel des Herrn, steh auf und geh, Punkt, 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 auf die Straße, Punkt, 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 hinabführt und öde ist. Ja? Und irgendwie die Straße, die hinabführt und öde ist, das ist eigentlich die Straße, wie kann man sagen, Highway to Hell, oder? Das ist die Straße, die breite Straße, der breite Weg, auf dem die Menschen eben in der Ödnis dieses Lebens bergab gehen. Und die Straße habe ich hier so dargestellt, ja, es ist der Straße, und die geht eben bergab, und am Ende, wo landet diese Straße? Sie landet eben am Abgrund, und der Abgrund, da sieht man schon unten das Gericht und ja, die Verdammnis, das Feuer, das ewige Feuer, da mündet die Straße des normalen Menschen hin. Und wir sehen hier oben, ich habe diese Menschen so dargestellt, eben wie die Rolling Stones, ja, die rollenden Steine, nichts mit der Band verwechseln bitte, ja, die rollenden Steine, sie rollen auf diesem Weg unaufhaltsam auf diesen Abgrund zu. Das ist die Realität des Menschen auf dieser Welt. Und ich habe diesen Menschen hier auch obendrein, die haben alle das gleiche Gewand an, nicht weil das gerade ein Modegag ist, sondern aus dem Grunde, weil sie tragen diese typisch rote Kleidung, wie man sie aus den Filmen kennt, so aus der Gefängniskleidung, aus den amerikanischen Filmen. Ja? Also die Menschen, die auf diesem Weg hinabrollen, unaufhaltsam, tragen schon zu Lebzeiten eigentlich die Kluft des Gefangenen in Sünde. Ist das bis dahin alles verständlich, klar? Was ist, wir haben natürlich diese Ecksteine, ja, die noch da diesen Weg irgendwie flankieren. Ja, einfach, das sind so die Dinge, wo sich die Menschen entweder irgendwie dran halten, ja, so an gewissen Besitztümern, an finanziellen Wünschen, an Drogen, an Liebe, die auch wieder zerbricht, an Krieg und allem. Also das sind so die Steine, die eigentlich diesen Weg, ja, diesen Highway hinab zu Hell, ja, irgendwie flankieren und auch großer Bestandteil für das Leben sind. Und ja, das ist nun mal das normale Leben. Und jetzt fragen wir uns hier oben, wer ist das? Und das ist ja die Gemeinde. Die Gemeinde, die in dem Falle hier sitzt. Und ich habe sie so dargestellt, dass man gleich mal sieht, sie hat die Waffenrüstung Gottes an. Ja, wir wissen, der Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe einzutreten für das Evangelium, der Schild als Glaube, der Helm des Heils und das Schwert Geist, also das Schwert ist der Geist oder das Wort Gottes. Und die Gemeinde eben von Gott belebt, das sieht man hier an den Strahlen, ist, übrigens das Schwert habe ich extra vor den Mund gemalt, als Zeichen dafür, dass es das Wort Gottes ist. Ja, also deswegen ist das da so. Und die Frage ist einfach die, ja, die Gemeinde, wir, sitzen wir jetzt, weil wir sind nicht auf diesem Weg, ja, sitzen wir jetzt daneben und schauen zu oder suchen wir Möglichkeiten, so wie hier oben, steh auf und geh auf die Straße, die hinabführt und öde ist und dann wie bei dem Kämmerer und hilf den Menschen zu verstehen und eben zu Jesus zu finden. Das heißt, hier ist es jetzt die Situation, aufstehen und eingreifen und helfen und die Gefangenen befreien. Das ist mir persönlich wichtig, dass wir dieses Bild vor Augen haben, ja. Und habe ich irgendwas vergessen, auf diesem Bild noch zu beschreiben, was euch aufgefallen ist? Ja, der Löwe, genau. Ich habe dort was daneben geschrieben. Was steht denn daneben? Ja, wer liest denn das mal vor? Wer möchte das vorlesen? Sprüche, Kapitel 22, Vers 13. Eine schöne, knackige Übersetzung, bitte.
Ein fauler Mensch findet immer eine Entschuldigung. Er sagt, wenn ich hinausgehe, könnte ich auf der Straße einen Löwen begegnen und getötet werden.
Sehr gut, sehr gut. Also, bei mir steht es noch etwas, etwas altdeutscher, ja. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gassen. Ja? Da haben wir die erste faule Ausrede. Und was heißt das? Das heißt natürlich, Man findet immer Ausreden, warum man das eine oder das andere nicht tun kann. Oh, nicht auf die Gasse gehen, ich könnte ja der Löwe fressen oder der Dinosaurier, nicht? Oder was auch immer. Man findet immer Ausreden, warum man nicht hinausgeht. Also insofern steht der Löwe hier für nichts anderes, deswegen ist er auch etwas dezenter gezeichnet. Er ist nicht so schwarz, ja? Er ist gräulicher, wie eine Art Vision oder wie eine Art Androhung dieser faulen Ausrede. Ja? Ich gehe da nicht raus, weil es könnte ja irgendwie was passieren und ich könnte ja meinen Ruf einbüßen oder man könnte mich nicht mehr mögen. Also ist der Grund, warum ich nicht auf diese Gassen gehe und dort helfe. Aber so als Bild ist das für mich sehr motivierend. Ja? Da vergesse ich einfach nicht, was unsere Aufgabe als Gemeinde ist. Okay, jetzt zum nächsten Bild. Ja, wir haben hier drei Verkündigungen des Evangeliums. Ich fange mal mit dem obersten an. Strahle mit Wort und Tat das Evangelium Christi an, sodass der Suchende es verstehen kann. Also das haben wir jetzt erlebt beim Kämmerer. Ja? Der hat eben gesucht in der alten Schrift vom Jesaja und der Philippus hat ihn gefragt und hat ihm das Wort von diesem einen Wort eben ausgelegt bis hin zum Evangelium von Jesus Christus und hat dafür gesorgt, er hat das so beleuchtet, so bestrahlt, diese Wahrheit Gottes, dass er das verstehen konnte und hat sich taufen lassen und damit halt, ist er voll und ganz zu Jesus gekommen. Das heißt auch für uns, ich habe wieder die Gemeinde stehen, ja, ich rede hier für die Gemeinde als Ganzes, aber auch natürlich für den Einzelnen, der schon entsprechende Kenntnisse und Möglichkeiten hat. Nicht? Hier sieht man wieder die Waffenrüstung und von Gott eben völlig in Licht eingehüllt. Also wir sind ja die Leuchte, also ein Licht Gottes auf Erden und wir sehen hier aus seinem Mund, ja, wie eine Taschenlampe, wie ein Scheinwerfer, ja, bestrahlt er durch das Verkündigen des Evangeliums, bestrahlt er eben die Tat am Kreuz. Hier sieht das Kreuz ist leer, Jesus ist ab vom Kreuz, er ist gestorben, aber er ist auferstanden, man sieht hier noch die Blutspuren, aber das war es auch schon. Ja? Das Kreuz ist leer, Jesus lebt. Und wir sehen hier, er macht aber das nicht nur mit den Worten, sondern wir sehen hier, wie der den Suchenden hier ganz in grün, in der Hoffnung, ja, mit Hoffnung bekleidet, wie er den hochhebt und der sich darauf schon freut und man sieht hier unten die strampelnden Füße, der will schon hinlaufen, wie so ein kleines Kind, was man nach oben hält, was dann auch so strampelt. Ja? Also er will auf das Kreuz laufen, er will es lieben, er will es umarmen, er will ganz zu Jesus gehören. Wunderbar, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, mit Wort und mit Tat den Menschen zu Jesus Christus, dem Retter und König führen. Aber das ist die Schöne, das ist jetzt sozusagen, das ist ideal. Ja? Wir haben aber noch etwas, was ich hier unten einmal nenne, ein schwarzes Evangelium. Ja. Gott, wisst ihr, wie oft mir das passiert, dass ich bei der Orgensache des Letterings sowas vergesse und dann hinterher, okay, danke, ich werde das dann nachträglich digital ausbessern, super. Also es heißt nicht schwarzes, ja, sondern ein schwarzes sollte da stehen. Ein schwarzes Evangelium, und ich habe das ganz hart ausgedrückt, ist unterlassene Hilfeleistung, ja. Was meine ich hier damit? Ja? Ein schwarzes Evangelium kommt daher fromm und tarnt sich als Evangelium, als gute Botschaft, lässt aber alles das weg, was die gute Botschaft ausmacht. Ja? Es lässt weg, dass wir Sünder sind, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir auch nicht zu Gott beten können, dass wir zu Gott nicht kommen können. Es lässt weg, dass wir einen Friedensstifter brauchen, der uns wieder zurückführt in die Nähe zu Gott. Er lässt aus, ja, dass Jesus Christus dieser Friedensstifter ist, dass er für uns gestorben ist, dass wir, die wir zu ihm gehören, wieder mit Gott eins sein können. Er lässt weg, dass wir ewiges Leben haben, ja, dass wir ein ewiges Leben in Herrlichkeit haben. Es lässt alles das weg, ja, was Evangelium ausmacht. Es bleibt nur dabei stehen, bei dem Punkt, ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf die Erde gekommen. Er hat sich ja so erniedrigt, weil er uns so liebt und er ist kleines Kind geworden, damit wir ihn herzen können. Und eigentlich, er hat uns so schöne Weisheit gebracht, bis ihn dann die bösen Römer getötet haben, ja. So ungefähr. Und das heißt, in dem Falle sieht man auch hier, nicht, da das Kreuz hier verkommt, das vertrocknet, ja, und da oben kommt eigentlich nichts raus als etwas, was dich nur zutiefst verschmutzt. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit meiner Frau mal jahrelang in die Kirche gegangen sind, irgendwann haben wir uns beide gefragt, sag mal, glauben wir Christen eigentlich an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Wir wussten das beide nicht, ja. Und dann haben wir gesagt, aber eigentlich, das beten wir ja immer in dem Glaubensbekenntnis. Das steht doch irgendwo, das sagen wir doch irgendwann, ja. Und auferstehen der Toten das ewige Leben. Also eigentlich müssen wir es ja glauben, weil wir es doch in dem Glaubensbekenntnis sagen. Aber wenn wir das dort nicht gehört hätten, hätten wir es nie gehört. Ja? Deswegen meine ich, dass eben halt dieses schwarze Evangelium, etwas ohne Licht, was nur den Anschein hat, wie Regenwolken über einer verdorrten Landschaft, die niemals einen Tropfen Regen spenden, die immer nur schön ausschauen. Man hofft, es kommt endlich das, was ich verstehe und was mich labt mit dem lebendigen Wasser, aber es bleibt immer nur tote, trockene Luft. Oder auch das andere, was jetzt sehr modern ist und was sich sehr, sehr, sehr weit, weltweit extrem ausbreitet, ich nenne es mal ein Zuckerevangelium. Ja? Man sieht hier auch deutlich, wie so aus dem Mund, anstatt das da, kommt einfach ein Zuckerl raus. Ja? Da geht es einfach darum, um dieses sogenannte Wohlfühl-, Wohlstands-, Gesundheits-, was auch immer, Evangelium, wo es eigentlich nur darum geht, was du alles in dieser Welt an Gütern haben kannst, an Reputation, an Gesundheit, an langem Leben. Da geht es eigentlich um deinen Erfolg. Ja? Das ist ein Erfolgsevangelium für dich. Und also, deswegen nochmal, ist es wichtig, dass wir da oben sind und dass wir da unten auch den Leuten helfen, dass die da auch irgendwo ja, mit dem wirklichen Licht des Evangeliums zu erreichen. Okay, danke. Das dritte Bild. Ja, und eigentlich das, was jetzt auch der Philippus mit dem Kämmerer gemacht hat, wenn dann tatsächlich jemand wirklich von Neuem geboren ist und endlich im Hafen Jesus Christus eingelaufen ist und sagen kann, hier habe ich jetzt meinen Anker, hier habe ich meine Ewigkeit in Herrlichkeit, dann ist der nächste Schritt, dass man, ich glaube, der wird nicht ersäuft dort, gell, oder? Was wird da dort gemacht? Ja, genau. Ich habe sogar in die Nase zuhalten lassen, oder? Weil ich denke, das ist in der Realität üblich, dass man sich dann die Nase zuhält, wenn man nach hinten gedrückt wird. Also hier sieht man auch wieder da, ja, der Christ, die Gemeinde, ja, und endlich ist jemand zum Glauben gekommen, jetzt helfen wir ihnen, deswegen habe ich das hier dargestellt mit der Taufe, wir helfen ihnen jetzt erstmal als Säugling, ja, sein Zuhause zu finden und dann vom Säugling aus dann ein Kleinkind zu werden und vom Kleinkind ein großes Kind und irgendwann zu einer erwachsenen Frau, zu einem erwachsenen Mann, ja, voll auf dem Boden der Realität Christi. Und das habe ich hier mit der Taufe gezeigt. Man sieht auch hier deutlich, ja, das Hauptmerkmal ist, dass das Herz, ja, Jesus Christus gehört, das Herz, von dem geht alles aus. Ja. Von dort aus haben wir den Glauben gekriegt, von dort aus lebt Christus in uns. Ja. Unser Herz ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja. So. Und was sehen wir aber noch hier bei dem Bild? Ja? Schaut euch doch mal die ganzen Kreaturen an, die hier drauf zu sehen sind, ob belebt oder unbelebt. Wie schauen denn die alle rein? Ha? Die freuen sich. Das ganze Universum vom weitesten Stern bis über Mond, Sonne, Berge, ja, jede kleine Qualle, Fisch, Seestern, alle lachen, selbst das Segelboot lacht in dem Falle. Okay, ob das bitte, dann dran nagelt es mich nicht fest, ob das so stimmt. Ja. Aber trotzdem, alles freut sich, alles jubelt, wenn wir einen Menschen endlich heimführen zu Jesus Christus in die fantastische, herrliche Ewigkeit. Und ich möchte mir für uns bitten und erbeten und Gott dafür anflehen, dass wir eine Gemeinde sind, wo jeder Einzelne von uns und wir miteinander tagtäglich in der Gnade, in der überlaufenden, schäumenden Gnade Gottes wachsen und auch der Herr mit uns hier in Spital und Umgebung Gutes, Wunderbares zu seinem Ruhm und zu seinem Lobe vorhat. Danke sehr. Amen.